Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Das führt zu nichts. Okay. Passt, geht los.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Euer Podcast für die schweren Kniebeugen.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ein Weltklasse-Intro, Flo.
Ja, red man nicht über den Weg dahin, aber ich habe es noch rumgerissen, das Ruder, würde ich sagen.
Ich kann nicht über Kniebeugen mitreden. Aus dem Gespräch muss ich gleich aussteigen. Aber zum Glück haben wir heute jemanden zu Gast, wo du mit der Conny dann später gleich über das Thema sprechen kannst und natürlich über das Radlfahren. Du steigst dann wieder ein.
Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Hast dich schon wieder erholt von Sachsen? Bist du schon wieder voll im Training? Hast du deinen Zeitfahrer geputzt oder zumindest einmal drüber gewischt?
Ja, da müssen wir jetzt dazu sagen, aufnehmen tun wir das jetzt Anfang Juni. Veröffentlicht wird die Episode erst in zwei Wochen oder so. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am Voraus produzieren, weil wir dann beide bald unterwegs sein werden. Stand heute, Erholung, Mittel. Ich war jetzt mit Martin Moritz eine Runde Radl fahren. Er hat einen kleinen Steiermark-Urlaub gehabt oder so ein Trainingslager. Und da haben wir dann eine schöne Runde gedreht durch Oststeiermark und da bei Riegersburg in der Gegend waren wir unterwegs. Und es war der erste Tag noch rund um Sachsen, wo ich wieder längere Ausfahrt gefahren bin. Es waren so 5 Stunden circa mit ordentlich Tempo, also so im Fettmarksbereich, so obere Grenze von der Grundlage. Und es war so brutal warm, es hat jetzt 30 Grad gehabt. Und wenn du nicht fährst, sondern kurz stehen bleibst, es ist der Schweiß wirklich von der Kniescheibe, vom Kinn, von der Nasenspitze, von den Fingerspitzen getropft. Das war Wahnsinn. Und wir sind die Runde.
Preis, kein Preis, gell?
Genau. Wir sind die Runde recht brav gefahren, aber da habe ich dann gemerkt, ich bin ja nicht hundertprozentig fit wieder. Und daheim habe ich entweder so eine Mischung gehabt aus zu wenig getrunken, ein bisschen Hitzeschlag, zu wenig gegessen. Ich war den restlichen Tag von 14 Uhr bis am Abend, ich war zu nichts zu gebrauchen. Ich habe schlafen gehen müssen. Ich habe dann einmal so ein bisschen Zitter, so leichten Schüttelfrost. Dann habe ich zu wenig gegessen, gleich nachhand. Und es war gar nicht gut. Und dann habe ich im Laufe des Tages noch 7 Mal, du kennst den meinen schönen Becher, den Plastikbecher, der gefällt dir so gut. Der hat 0,7 Liter. Ich habe 7 von dem getrunken. Also das sind insgesamt 5 Liter. Und ich war genau ein einziges Mal am Klo. So war das Flüssigkeitsdefizit. Und sagen wir so, das war die erste lange Ausfahrt bei Hitze, die war echt brutal. Und jetzt geht's jeden Tag besser. Also Radlputzen, ja, zumindest damit drüber gewischt. Und körperlich passt's bald wieder perfekt. Jetzt bin ich gerade noch dabei, mich hundertprozentig zu holen. Aber wie läuft's bei dir? Du hast ja eine Belastungsprobe gehabt am Wochenende.
Ja, ich habe lachen müssen, wie du dehydriert gesagt hast, als hättest du mein Strava-Posting gelesen, aber hast du nicht, weil du likest immer brav. nein, ich habe am Freitag war die Hochzeit von meinem Bruder und da war ich natürlich bis zum Schluss, bis der DJ heimgegangen ist, damit ich geschaut habe, dass alle gut nach Hause kommen, gell? Deswegen war ich der Letzte. Safety first. Und dann halt am nächsten Tag waren wir dann noch beim Fußball, bei der Meisterfeier. Und dann bin ich nach der Hochzeit, nach der Fußball-Meisterfeier mit dem Radl gefahren eine Runde. Und ja, es war richtig hart, weil es war nicht mehr ganz so heiß wie bei dir. Es war schon schwül. Und ich bin dann voll ins Gewitter reinkommen und bin von den 3 Stunden, die ich gefahren bin, 2 Stunden, die Gewitterzelle war genau über mir, 2 Stunden durch den vollen Schüttregen, leicht dehydriert, bisschen müde, da heimgefahren und das war richtig, richtig hart. Und am nächsten Tag habe ich dann, ich habe mich irgendwie so ganz komisch verkühlt, als hätte ich mich verlegen, so richtig Nackenschmerzen gehabt. Einfach, es hat dann auch runtergekühlt auf 11 Grad, einfach durch das am Radl sitzen, mit der Haltung im Nacken, der Regen, die Kälte, einmal so richtig den Nacken verkühlt. Das war richtig unangenehm. Und ja, dann habe ich gedacht, am Sonntag diesmal nicht. Ich warte das Gewitter ab. Das Gewitter ist vorbeizogen und ich bin dem Gewitter hinterher. Habe gedacht, da bin ich auf der sicheren Seite. Es hat aber dann noch einmal umgedreht. Und dann bin ich am Sonntag von 2,5 Stunden noch einmal 1,5 Stunden durchs volle Gewitter, Schüttregen. Einmal habe ich mich kurz untergestellt, weil ein paar Hagelkörner dabei waren.
Und bei mir war es ähnlich am gleichen Tag, was du jetzt erzählt hast. Ich war gesehen, na, das Gewitter kommt wahrscheinlich am Abend. Ich fahre jetzt am Nachmittag. Es war nur eine Erholungsfahrt, eine Stunde. Einfach nur eine Stunde, ein bisschen so Beine durchbluten. Und ich bin gestartet bei blauem Himmel. Nach 20 Minuten habe ich gesehen, das Gewitter zieht jetzt auf. Und nach 30 Minuten habe ich mich schon untergestellt in einer Tiefgarage, weil es war ein brutal starker Hagel. Und ich habe den letzten Kilometer bis zu Hause nicht mehr geschafft. Das war einfach wirklich gefährlich. Und dann habe ich nach 10 Minuten, war der Hagel vorbei, und bin ich nach Hause gefahren und habe genau 30 Minuten trainiert insgesamt. Ja, aber ich glaube, besser kann man das Thema gar nicht anschneiden, oder? So bezüglich Regen, schlechtes Wetter, trotzdem Radl fahren.
Ja, und wenn die Folge rauskommt, ist es Rand schon ein bisschen her, aber ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr interessant und sehr spannend zu hören, was die Conny darüber zu erzählen hat und auch über ihren Weg zum Radsport. Das hat gerade mich besonders interessiert, weil ich da total interessiert bin und begeistert von dem Thema. Und ja, ich würde sagen, deswegen schalten wir mal ins Burgenland zur Conny.
Hi.
Hallo.
Servus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich
für die Einladung, es ist voll, Entschuldigung, noch einmal.
Nein, kein Problem, geht schon. Red einfach drauf los.
Danke für die Einladung, das ist voll die Ehre, dass ich da sein darf.
Ja, und liebe Conny, als allererstes herzliche Gratulation. Du bist ja gerade jetzt frisch, also wahrscheinlich gestern oder heute heimgekommen aus Kroatien. Du warst nicht nur beim Race-Round Niederösterreich vor ein paar Wochen, über das werden wir dann eh noch gleich plaudern, sondern jetzt da bei der 24-Stunden-Europameisterschaft im Straßenrennen, im Rundkursrennen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es genau bezeichnen, in Kroatien.
Genau, ja,
und
genau.
Und du hast dort den ersten Platz geholt, was ein wahnsinns schöner Erfolg
ja,
ist.
Ja, war cool, war wirklich eine coole Erfahrung. Kann ich selber noch nicht ganz realisieren. Das dauert noch ein bisschen, bis das sagt, aber ich freue mich sehr und ja, war sehr cool.
Ich habe von Crow 24 oder Crow 24, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, schon öfters was gehört, aber ich war noch nie dort. Bevor wir jetzt dann über dich und deinen Werdegang und über das Race-Round Niederösterreich reden, vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen erzählen, wie das in Kroatien abläuft?
Also es ist ein Rundkurs mit circa 20 Kilometer und 60 Höhenmeter, also relativ flach. Und die meisten starten da mit dem Zeitfahrrad. Also ich bin auch mit dem Zeitfahrrad gestartet und auch war für mich eine ganz neue Erfahrung, 24 Stunden am Zeitfahrrad zu sitzen. Das Rennen an sich war sehr gut organisiert. Also der Organisator war total nett und wir haben ganz normal unsere Räder beklebt, wie auch beim Race Around Niederösterreich. Es hat auch eine Fahrradkontrolle gegeben, ob auch alles passt, die Sicherheit, die Lichter und so weiter. Und ja, also es war ganz gut organisiert. Wir hatten so eine Feed Zone, da konnten unsere Betreuer uns quasi unsere Flaschen übergeben und unsere Verpflegung. Da waren sie auch sehr streng, also da durfte auch keiner sonst auf der Strecke jemanden quasi da eine Flasche übergeben, weil da gab es dann Strafe. Und da haben sich auch alle gut dran gehalten. Also ja, und so an sich, es war normaler Straßenverkehr, also das war ja teilweise schon, also man hat wirklich aufpassen müssen, aber es hat sich dann gut eingespielt mit der Zeit und wenn man dann noch ein paar Runden fahrt, kennt man ja dann die Strecke recht schnell und ja, also das hat alles ganz gut funktioniert und ja, hat gut gepasst, also war ganz cool.
Ist das so unter Anführungszeichen klassisches 24-Stunden-Rennen, wo man in der Gruppe im Windschatten fahren darf, oder ist es Einzelzeitfahren?
Genau, nein, also wir sind alle gemeinsam um 18 Uhr gestartet, Windschattenfahren war erlaubt und ja, also so eigentlich wie Keindorf oder Christkirchen kann man das ganz gut vergleichen vom Ablauf.
Das heißt, es gibt Staffeln, Teams und genau, Teams, die Einzelfahrer hängen hinten drinnen und versuchen mitzukommen, solange es geht.
Ja, genau so rein. Teams hat es gegeben und auch 12-Stunden-Fahrer und 6-Stunden-Fahrer. Also da gab es ja eine jeweilige Europameisterschaft-Bewertung, also für 12-Stunden-Fahrer, 6-Stunden-Fahrer, 24-Stunden-Fahrer. Und ja, die 12-Stunden-Fahrer sind dann um sechs in der Früh gestartet, genau. Und die 6-Stunden-Fahrer dann um 12 Mittag.
Das heißt, falls das Tempo dann ein bisschen absinkt, so nach die ersten Stunden oder so, bei den 24-Stunden-Teilnehmern wird es dann am Schluss wieder oder ab der Hälfte quasi wieder nach oben
das
kommen, wenn die
Schub,
frischen
ja.
Leute kommen.
Also wenn man noch kann, dann ja, wenn es dann noch geht. Aber die richtig starken Männer sind dann noch wirklich da mitgezogen, auch mit den 12 Stunden, teilweise mit den 6 Stunden, ist eh bewundernswert. Also die haben da echt noch Gas gegeben. Genau.
Wie weit bist du gefahren? Wie viele Kilometer?
714 habe ich geschafft. War eine recht flache Strecke. Für mich war halt die Herausforderung, so lange am Zeitfahrer zu sitzen. Ich habe das dann schon nach 400-500 Kilometer gemerkt, dass das für mich halt schon ungewohnt ist, so lange am Zeitfahrer zu sitzen. Deswegen bin ich ganz zufrieden mit meiner Leistung. Und man muss auch dazu sagen, ich habe halt recht wenig Abstand zum Rand gehabt, das habe ich dann schon recht schnell gemerkt, vor allem vom Kopf. Also das Nervensystem war noch nicht ganz so erholt. Also ich habe dann einfach gemerkt, es ist nicht mehr so, also ich habe es natürlich durchgezogen und ich wollte auch die 700 unbedingt fahren, das habe ich mir fest vorgenommen, die habe ich durchgezogen. Aber es war halt schon ein bisschen zach. Also ja, dann auch den Biss bis zum Schluss, aber ich bin stolz, dass ich es so durchgezogen habe.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Zwar solche großen Herausforderungen in so kurzer Zeit, das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Und wenn du sagst, für die Nerven war es eine ordentliche Probe, meinst du da jetzt eher so körperlich, sprich so ein bisschen Nervenirritationen, oder meinst du jetzt einfach so mental, quasi dein Nervenkostüm?
Es war eher so eine mentale Geschichte. Also ich habe schon auch viel gekämpft, mental gekämpft. Und ich habe es einfach auch gemerkt, dass meine Beine nicht ganz frisch waren. Es war anders wie beim Rahn. Ich meine, beim Rahn war wieder das Wetter ein Thema. Aber es war natürlich, ich hätte einfach vielleicht mehr Pause braucht dazwischen. Wäre vielleicht besser gewesen, aber so im Grunde, ja, der Wille war dann stärker.
Du hast jetzt schon das Wetter beim Rahn angesprochen, bevor wir direkt da konkret reingehen. Vielleicht
Feedback der Woche.
Zur Einstimmung aufs Racer und Niederösterreich möchte ich dir was vorlesen, was uns der Martin geschrieben hat. Der Martin war beim Racer und Niederösterreich dabei, im Zweierteam unsupported. Und er schreibt, dass er und sein Radfreund, der Manfred, das heuer erstmals gefahren sind. Und jetzt wörtliches Zitat: Ich weiß, Flo hat es am schwersten, aber beim Rand hatten es die Unsupported-Fahrer heuer auch sehr schwer. Von 8 gestarteten Teams sind 3 gar nicht an den Start gegangen und dann wiederum nur 3 ins Ziel kommen. Und die beiden sind Dritter geworden mit 29 Stunden. Und ein großes Lob möchte aussprechen an den Arbö-Stützpunkt, weil es ist nämlich Folgendes passiert. In Wiener Neustadt ist dem Kollegen von Martin die Kurbel komplett gebrochen. Ich habe ein Foto mitgekriegt und das Foto werden wir dann auf Campfire posten. Für alle, die das sehen wollen, weil das ist echt ein spektakuläres Bild. Und zwar ist dann diese gebrochene Kurbel um 6 in der Früh natürlich ein Problem gewesen und da hat noch kein Radgeschäft offen und Radlmechaniker fahren. Das Einzige, was offen gehabt hat, war der Abö-Stützpunkt. Und dort hat es tatsächlich einen sehr geschickten Mechaniker gegeben, der einfach mit 3 selbstbohrenden Schrauben die Kurbel wieder zusammengeschraubt und repariert hat, sodass die beiden weiterfahren und dann finishen haben können. Und auf diesem Weg immer großes Danke an den Mechaniker vom ABÖ in Wiener Neustadt. Und er hat nämlich nicht einmal was verlangt, er hat es einfach nur aus Begeisterung gemacht, weil er einfach auch das Radrennen so super findet. Und ja, lieber Martin, lieber Manfred, danke für die Zuschrift und natürlich an der Stelle auch Glückwunsch zum Finish, weil das Wetter beim Race Around Niederösterreich muss echt brutal gewesen sein. Conny, bitte erzähl uns ein bisschen, wie schlimm war es Rand dieses Jahr? Du bist es ja schon zum zweiten Mal gefahren.
Werbung.
Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne abarbeitest, sondern es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc ladet das Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt. Weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt. Und da gibt es dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung. Und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10. Das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt es 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet, Join zu testen.
Werbung Ende.
Genau, ich kenne das Rad nur im Regen. Also letztes Jahr bin ich es ja zum ersten Mal gefahren und es hat auch geregnet. Aber diesmal war es noch extremer. Also es war wirklich durchgehend Regen. Letztes Jahr hat es wenigstens ein paar Pausen gegeben dazwischen. Und was dieses Jahr so wirklich hart war, war der permanente Gegenwind. Ich hatte das Gefühl, es war nur Gegenwind, also in beide Richtungen. Der hat sich dann auch noch gedreht, der Wind. Das war Wahnsinn. Also am schlimmsten war das Höllental. Das war die Hölle, wirklich die Hölle. Es war gegen Sturm. Die Bäume haben sich gebogen und Wahnsinn. Also ja, und es war halt ein bisschen frustrierend, weil ich wollte eigentlich meine Zeit schlagen vom letzten Jahr. Und ja, da hat das Wetter aber absolut nicht mitgemacht. Ich habe wirklich viele Pausen machen müssen. Ich wurde von meiner Crew gezwungen, Pausen zu machen. Eigentlich wollte ich gar nicht, aber gut war's. Die haben auf mich geschaut. Weil umziehen hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich wurde ja wieder nass. Aber trotzdem, ich habe mich ein bisschen gefangen im Auto, habe eine warme Suppe getrunken und ich glaube schon, dass mich das auch gerettet hat. Nass war ich trotzdem durchgehend, aber ich sehe jeden so gegangen. Ja, aber war wirklich hart. Also war richtig hart. Aber ich habe vom letzten Jahr, zumindest das habe ich mitgenommen, ich habe sehr auf meine Hände geschaut, das hat viel geholfen. Also ich habe wirklich geschaut, dass ich meine Hände trocken halte, weil letztes Jahr habe ich ab der kalten Kuchel meine Hände nicht mehr gespürt. Das war ein bisschen zart, weil ich hatte Probleme mit dem Schalten, mit dem Bremsen, konnte die Flasche nicht entgegennehmen vom Pacecar. Und da habe ich jetzt wirklich, wirklich geschaut, dass ich mit Gummihandschuh, Gore-Tex, Wärmehandschuh immer wieder wechsle und das hat mir hat mich ein bisschen gerettet. Und das immer wieder dazwischen halt im Auto aufwärmen. Ja.
das Run ist jedes Jahr so Mitte Mai bis, oder Anfang Mai bis Mitte Mai. Wie ist denn das für dich, wenn du, oder wie war das voriges Jahr auch so, dass es vor dem Start schon geregnet hat? Weil, wie ist das Gefühl, wenn du am Start stehst und du weißt, du fährst jetzt im Regen aus weiterer hinaus, es wird, du wirst vom ersten Meter weg nass und es wird wahrscheinlich, wenn die Prognose stimmt, 24 Stunden durchregnen. Das ist jetzt schon ein, wenn du weißt, du wirst zwischendurch einmal nass werden oder du startest zumindest im Trockenen, ist das alles ein bisschen anders, wie wenn du weißt, du startest in den Regen und wirst wahrscheinlich die ganze Zeit Regen haben.
Ich weiß, mich hat es noch mehr herausgefordert, das durchzuziehen. Es war irgendwie, ja, noch mehr dann der Wille da, das zu schaffen und irgendwie habe ich es sogar cool gefunden. Ich meine, der Gegenwind war dann wirklich blöd, weil da kommst du ja gar nicht vom Fleck, vom Gefühl. Aber ja, sicher, das Rad mal bei schönem Wetter zu fahren, wäre halt auch mal nett. Also vielleicht passiert ja nächstes Jahr. Ich möchte schon nächstes Jahr wieder starten und vielleicht, ja, haben wir es einmal bei schönem Wetter. Wäre natürlich schön, aber wie gesagt, also so, wenn ich jetzt weiß, es regnet, ich bin da jetzt nicht von der Kälte her. Ich glaube, ich bin da recht zart, was das angeht.
Ja, es sind 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter. Am Anfang ist es relativ flach. Hast du zwei Räder gehabt zum Wechseln? Also hast du das Zeitvorradl, mit dem du jetzt in Kroatien gefahren bist, auch schon beim Run eingesetzt?
Genau, also ich habe mir letztes Jahr ein Zeitfahrrad zugelegt und ich hab gewechselt. Also ich bin mit dem Zeitfahrrad gestartet und habe dann bei Wiener Neustadt aufs Rennrad, vor dem Semmering aufs Rennrad gewechselt, so wie es halt auch die meisten machen.
Genau, nicht bei Wiener Neustadt, weil dann fährt man die lange Gerade.
Also, genau, ich habe das jetzt nur so verwechselt, weil in Wiener Neustadt haben wir einen kurzen Stopp gemacht. Stimmt, habe ich mich umgezogen und dann vor dem Semmering sind wir aufs Rennrad gewechselt, genau.
Also ich war dreimal beim Run dabei, einmal im September und das war das einzige Mal, wo das Wetter nicht komplett beschissen war. Also vielleicht besser im September als Anfang Mai.
Ich kann mich noch erinnern, damals im September, das war 2020, wo jetzt durch die Corona-Zeit irgendwie alles abgesagt oder verschoben worden ist. Und da war es dann wirklich im September und ich glaube 3-4 Tage nach unserem Rennen hat das Run ein Foto gepostet, wo Kalte Kuchel oder Wastl am Wald, also einer von den höheren Anstiege, komplett mit Neuschnee bedeckt war. Da war komplett tiefster Winter. Also da haben wir schon echtes Glück gehabt.
Also vielleicht nochmal zurück. Du hast gesagt, du wolltest deine Zeit vom Vorjahr schlagen. Wie konkret wolltest du das? Hast du gesagt, ich will um 45 Minuten schneller sein, ich will um 2 Stunden schneller sein. Was war genau dein Ziel?
Letztes Jahr bin ich gefahren 23 Stunden 25 und das Ziel war unter 23 Stunden zu fahren. Also das wäre cool gewesen. Aber ja, manche Dinge kann man halt nicht beeinflussen und man muss sich da halt auch anpassen und flexibel sein bei sowas. Es ist.
Wann hast du dann bei der Austragung heuer gemerkt, dass es sich nicht ausgehen wird? Also man schaut ja dann wahrscheinlich auf seine Zwischenzeiten, ich kenne das. Man schaut dann vor allem bei den Time Stations auf die Zwischenzeiten und man sieht dann schon relativ bald, dass es knapp wird. Wo hast du dann definitiv gewusst, dass es sich nicht ausgehen wird?
Das war dann, glaube ich, beim Wastl, wo ich dann gewusst habe, also dass es nicht ausgehen wird, dass ich die Zeit schaffe.
Ja, ja.
Eigentlich schon beim Semmering, da hat sich eigentlich schon rausgestellt, dass ich total fertig bin von die ersten 300 Kilometer. Es war auch die Zeit, ich habe mir da viel, viel weniger Zeit vorgenommen, die erste Passage, die erste Flache. Und da habe ich dann auch gemerkt vom Semmering, ich bin komplett hinüber vom Wetter. Also mich hat das total fertig gemacht. Ich bin ja zuerst beim Semmering, vor dem Semmering gestanden. Normal liebe ich den Semmering, weil ich mag den einfach, ich mag die Höhenmeter. Normalerweise, wenn ich den fahre, ist da auch wunderschönes Wetter und Sonne und ich mag den einfach total gern. Aber diesmal, es war auch der einzige Moment, wo halt wirklich Sonnenschein war. Da war es trocken beim Semmering. Aber die haben mich ein bisschen zu dick angezogen und ich hatte 3 Regenjacken an und war dann total fertig, weil ich überhitzt war und habe das nicht gecheckt und ich habe geglaubt, ich kann nimmer und bin dann total eingegangen und habe mich dann auf den Randstein gesetzt und war ein bisschen verzweifelt. Und dann sind wir draufgekommen, ich war zu dick angezogen jetzt. Und die haben mir dann quasi zwei Regenjacken drunter ausgezogen und dann ist wieder dahingegangen. Dann hat es eh wieder passt. Aber ich habe dann schon gewusst von der Zeit, dass ich das nicht mehr einholen kann. Jetzt beginnen die Höhenmeter. Ich war schon natürlich fertig von dem Wetter und war dann klar. Und ich habe mir gedacht, einfach jetzt finishen, einfach unfallfrei ins Ziel fahren, schauen, dass ich jetzt bergab nicht stürze bei dem nassen Wetter. Und das war jetzt eigentlich der Hauptfokus. Und natürlich habe ich geschaut, wo sind die anderen Mädels? Werde ich Erster? Und na sicher, schaut mal und fragt nach bei der Crew. Aber in erster Linie war mal da echt wichtig, dass ich da unfallfrei ins Ziel komme.
Ich muss sagen, ganz oft hat man die Angst davor zu unterkühlen. Und gerade bei so einem Wetter ist natürlich, da muss man wirklich aufpassen, weil wenn du mal so extrem unterkühlt bist, dann wird es schwierig, dass man sich überhaupt wieder mal aufwärmen kann. Aber vom Gefühl her finde ich, zu warm angezogen zu sein, ist für mich einfach auch das Schlimmste. Da merke ich einfach, wie man die Energie weggeht, wie müde wäre, wie krantig wird. Und ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie es da geht, wenn's quasi einfach in so einer heißen Wolke irgendwie in deiner eigenen Regenjacke gefangen bist und irgendwie einfach nicht mehr weiterkommst.
Ja, das war ganz schlimm. Mir war ja kalt, es war ja gut in dem Moment, aber dann eben für die Berg war es zu warm einfach. Aber ja.
Jetzt haben wir eigentlich einen recht wüden Start hingelegt mit unserem Thema. Und Flo, jetzt kommt dein Einsatz. Hast du so,
so, ja.
Warum eigentlich überhaupt Radl fahren, wenn du früher eigentlich einen anderen Sport gemacht hast?
Ja, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ich habe mit 20 mit dem Kraftsport angefangen. Ich mache noch nicht so lang Sport. Also ich war als Kind schon immer sportlich und aktiv, aber so richtig, dass ich jetzt intensiv trainiert habe, erst mit 20. Und habe mich da gleich voll reintigert in Grundübungen. Mich hat das immer fasziniert, schwere Gewichte zum Aufheben. Und ich bin dann vom Krafttraining zum CrossFit, vom CrossFit zum olympischen Gewichtheben. Ich wollte unbedingt diese komplexen Übungen lernen, Reißen und Stoßen oder Clean and Jerk, wie man es kennt im CrossFit. Mich hat das wahnsinnig fasziniert und bin dann in einen Gewichtheberverein, habe dann auch bald Wettkämpfe gemacht und habe halt gemerkt, dass das genau meins ist, dass ich das Wettkämpfe für mich das beste Training sind, weil ich da über meine Grenzen gehe und einfach auch mich steigern kann und verbessern kann durch die Wettkämpfe. Und dann war halt das Ziel, mich bei den Wettkämpfen zu verbessern und da darauf hin zu trainieren. Und das war schön, wenn man so Ziele gehabt hat. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe dann beim Gewichtheben meinen Mann kennengelernt, den Roman. Und wir haben das so ein schönes gemeinsames Hobby gemacht gehabt und gemeinsame Leidenschaft, beides Ehrgeizler, also selbe Einstellung zum Sport und haben das so irgendwie gelebt. Und trotzdem, ich bin ein Familienmensch, ich wollte immer Kinder haben und wir haben dann beschlossen, eine Familie zu gründen. Ich habe trotzdem weiterhin meinen Sport gemacht, auch in der Schwangerschaft, auch nach den Kindern noch Wettkämpfe gemacht. Uns war wichtig, dass wir halt den Sport nicht aufgeben. Die Kinder stehen natürlich an erster Stelle, die Familie, aber Sport weiterhin. Und das war uns wichtig für uns selber, persönliche Ziele haben. Und ja, wir haben dann jetzt, wir sind dann eben in ein Haus gezogen, haben uns dort den Trainingsraum eingerichtet, dass wir das zu Hause machen können, dass wir da sehr unabhängig sind, also nicht in einen Verein fahren müssen und die Kinder da einfach integrieren. Und die waren immer mittendrin, statt nur dabei, die waren immer im Trainingsraum mit dabei. Und die kennen das nicht anders von uns, dass wir halt immer trainieren. Und dann nach meiner dritten Tochter hat der Roman angefangen mit dem Ausdauersport. Hat sich ein Mountainbike zugelegt, vom Mountainbike aufs Rennrad. Und dann hat mir irgendwie so die Motivation gefehlt, jetzt wieder Wettkämpfe zu machen und Gewichtheben. Und ich habe mir gedacht, ich lege mir jetzt auch ein Rennrad zu. Und dann ist das ziemlich schnell gegangen, dass wir da beide reingekippt sind. Ich meine, die erste Ausfahrt war nicht so lustig. Also das war sehr ernüchternd für mich. Also das waren, glaube ich, 25 Kilometer und gleich mal ein Anstieg mit 8%. Und ich bin den fast nicht hochgekommen. Das war die Hölle. Ich echt der Puls auf 200 und ich habe keine Luft bekommen. Und ich habe echt gedacht, boah, okay, da muss ich trainieren. Wenn das Spaß machen soll, muss ich da jetzt trainieren. Dann habe ich wieder ein Ziel gehabt, einfach da jetzt eine Herausforderung in einen anderen Sport. Was geht noch in meinem Alter? Ich meine, ich bin jetzt 36, ich habe vor 3 Jahren angefangen zum Radfahren und mit 33, also jetzt kein Jungspund mehr in dem Sport, aber ich habe mir gedacht, mit einem konsequenten Training, was geht noch? Das war halt spannend. Und das war halt der Grund, warum ich da jetzt eingestiegen bin in Radsport.
Jetzt muss ich einfach fragen, was waren deine PRs im Reißen und im Stoßen?
Reißen habe ich sogar den österreichischen Rekord in meiner Gewichtsklasse machen können, nach meiner ersten Tochter. Das war extrem cool. Das war immer ein großes Ziel, mit 49 Kilo Körpergewicht, 65 Kilo Reißen. Und beste Stoßen war, 61 Kilo Reißen. Im Training habe ich 65 gerissen, beim Wettkampf 61. Aber wie gesagt, ich habe mich da in die kleinere Gewichtsklasse, weil sonst in der größeren wäre es dann wieder sehr, sehr schwierig gewesen. Beim Stoßen waren es 78 im Wettkampf, Bestleistung. Und da hatte ich aber, glaube ich, 70 Kilo, also da war ich in der größeren Klasse. Genau.
Kannst du uns für alle, die es nicht genau wissen, kurz erklären, was der Unterschied ist? Ich glaube, ich weiß es einigermaßen, bin mir nicht sicher, ob es alle anderen wissen. Ich glaube, beim Reißen liegt das Gewicht am Boden und in einem Zug quasi hebst du es über Kopf, oder? Und
genau.
Beim Stoßen legst du es zuerst einmal auf der Schulter ab.
Mhm. Also breiten Händen, und beim Stoßen setzt man zuerst um, also den Clean, wie man es im CrossFit kennt, und ausstoßen, also gerade nach oben. Und da kann man auch mehr Gewicht bewältigen als breit, weil breit einfach viel schwieriger ist, hohes Gewicht in die Höhe zu bringen, ja.
Und das ist ja dann auch eine Kniebeuge, ne? Du reißt das Gewicht nach oben über Kopf und
genau.
Dann machst du die Kniebeuge und drückst das
genau.
Bis ganz nach oben durch.
Genau, und es ist halt schon, es ist schon wirklich arg, weil wenn man das weghebt, das ist echt schwer. Also du weißt, du hast das jetzt gleich über den Kopf. Also das ist echt arg und das ist so explosivartig. Also ganz anders wie Radfahren jetzt. Und einfach geil. Also du hast da gleich schweres Gewicht über den Kopf. Das ist so eine unnatürliche Bewegung eigentlich. Aber ja, deswegen, es ist arg.
Nein, mache ich auch. Ich sage jetzt mein Gewicht nicht, aber ich kann jedenfalls eins bestätigen, dass das, also wenn's richtig schwer wird, also für einen selbst richtig schwer, nicht für Außenstehende, dann ist es wirklich mental brutal. Also so zu wissen, dass man jetzt wirklich schweres Gewicht sie einfach über seinen Schädel wuchtet und einfach hofft, dass man es auffangen. Ja, es ist schon cool, ja. Es ist halt, also es ist wirklich ein geiler Sport, das olympische Gewichtheben. Selbst auf meinem Niveau, es ist richtig geil, es macht richtig Spaß. Wenn man es nicht selber erlebt hat, das ist total schwierig zu erklären, was da jetzt den Reiz ausmacht. Also vor allem, wenn man nur das macht, dann sitzt man 2 Stunden im Trainingsraum und geht 10-mal zur Stange hin und reißt 7-mal in die Luft davon. Aber das hat einen ganz einen eigenen Reiz und ich finde es total faszinierend, wirklich.
Finde ich cool, dass du das sagst.
Ganz
es ist halt leider, das Radfahren macht die nicht besser. Also das ist ja wirklich, es ist sehr viel Technik beim Gewichtheben und man muss extrem schnellkräftig sein und langes, extensives Ausdauertraining hilft da nicht dabei, sagen wir es einmal so.
Das stimmt, ja, es ist halt komplett konträr.
Und auch wenn du beim Radlfahren kräftig bist, also die Kraftausdauer, sprich zum Beispiel, dass du trainierst, wenn du mit schweren Gängen bergauf fährst, mit niedriger Trittfrequenz oder so, das ist auch eine komplett andere Kraft, die dir bei der Kniebeuge nichts hilft. Also ich persönlich bin wahrscheinlich der schlechteste Kniebeuger, den es gibt. Und
dafür bist du ein saustarker Radfahrer.
Ja, genau.
Das ist aber auch wichtig. Also.
Mir glaubt es niemand, dass ich vom bergab spazieren gehen oder dass ich von 5 Kniebeugen ohne Gewicht Muskelkater kriege, aber das ist tatsächlich so. Und jetzt interessiert mich als Beobachter, wenn ich jetzt Gewicht Heber oder Heberinnen sehe, würdest du sagen, ist Rücken, Schultern oder Beine irgendwie das Entscheidende? Oder kann man das gar nicht sagen, weil das so eine ineinander verschlungene Bewegung ist?
Es ist eine wirklich ganz komplexe Übung. Es ist alles wichtig. Es ist ein starker Rückenstrecker wichtig. Es sind starke Schultern wichtig. Die Schultern müssen das Gewicht tragen. Und die Beine sind genauso wichtig, dass du es aufheben kannst. Das kann man gar nicht so sagen. Ich meine, die Beine sind am stärksten. Es ist so. Es ist der größte Muskel, der Hintern. Und aber der Latissimus ist auch ein Riesenmuskel und den braucht man genauso und den Rückenstrecker. Es ist halt schwer zu sagen. Es ist einfach eine Kombination aus allen. Und beim olympischen Gewichtheben trainiert man ja nicht nur diese Reise-Stoßen-Übungen, man hat ja so viele Nebenübungen, eben Kniebeugen, schwer heben, ziehen, also Kreuzheben mit Zug, dass man auch schön den Nacken mittrainiert und Schulterdrücken. Also es ist wirklich eine Kombination aus allen. Man kann das schwer sagen.
Werbung.
Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil wenn wir gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Seit 3 Jahren hast du gesagt, der Fokus stark aufs Radlfahren. Das ist ja jetzt doch eine relativ kurze Zeit, um schon dann wirklich beim Ultra am Start zu stehen. Vor allem letztes Jahr waren es erst 2 Jahre. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich so schnell entschlossen hast, gleich mal, also nachdem das erste Mal die erste Herausforderung war, 25 Kilometer zu bewältigen.
Genau.
Was war dann der Schritt, was hat dich dann so bewogen, dich bei 600 Kilometern den Start zu stellen?
Also ein guter Freund von uns, der Patrick, der Christoph kennt den Patrick, liebe Grüße an den Patrick. Der ist zweimal das Race Around Niederösterreich gefahren und der Roman hat ihn auch betreut und mich hat das irre fasziniert. Wie kann man so lang am Radl sitzen und so lang fahren und durch die Nacht und mich hat das urfasziniert, aber das war wieder so eine Faszination wie damals beim Gewichtheben, dieses Reißen, Stoßen. Mich hat das einfach fasziniert. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das genau meins, weil schlaflose Nächte kann ich nach 3 Kindern und ich bin halt wirklich zart und das wäre halt wirklich ein geiles Ziel, einmal rund um Niederösterreich fahren. Das war so ein bisschen so mein Ansporn. Ich habe dann einfach versucht, einmal ein 100er zu fahren und einmal 200 zu fahren und 300 und 400 und ich habe das einfach mal probiert und ihr habt eine Folge, wo ihr dann auch erklärt, wie man da am besten einsteigt in dieses Ultra. Und da habt ihr eine Folge mit Chris Kirch und Keindorf, wo ihr das eben erklärt, dass das eine gute Möglichkeit ist, einmal zu starten, weil es ein Rundkurs ist. Da kann man jederzeit schauen, wie geht's mir mit Ernährung, mit brauche ich Pausen, wie geht's mir in der Nacht. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal und habe auch eben den Patrick gefragt, ob er mit mir startet in Keindorf. Das war 2024. Und der war da gleich dabei und ich habe mir sogar noch dieses All-Inclusive-Essenspaket gebucht, wo man rund um die Uhr essen und trinken kann. Das habe ich dann nicht gebraucht. Ich bin's durchgefahren und habe sogar einen zweiten Platz gemacht. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, passt, das ist meins, das machen wir.
Glaubst du, hat dir, ich meine, das ist wahrscheinlich offensichtlich, deine Vergangenheit im Sport und auch wenn es jetzt ein ganz anderer Sport war, da schon ordentlich geholfen, oder? Weil in so kurzer Zeit auf so ein Leistungslevel kommen, das ist jetzt nämlich sehr außergewöhnlich im positiven Sinn.
Ich denke schon. Also die Einstellung hat sich ja nicht geändert. Es hat sich nur die Sportart geändert. Aber die Einstellung, da jetzt einfach viel aus mir rauszuholen, besser zu werden, die Motivation, der Ehrgeiz, das bin halt ich. Und ich denke, da habe ich sicher auch viel vom Gewichtheben mitgenommen und vor allem von den Wettkämpfen, weil die Wettkämpfe waren schon hart. Du hast nur 3 Versuche gehabt pro Disziplin. Und der schlimmste Gedanke war, ein Radl zu machen. Es war ein Radl, wenn du 0 gültige Versuche hast. Das heißt, wenn da 3-mal die Hantel runterfällt, hast du ein Radl und hast keinen gültigen Versuch. Und das ist immer so im Hinterkopf. Und es ist schon ein Druck, wenn du in der Sekunde deine Maximalkraft rausholen musst. Und beim Radfahren ist das ein bisschen lockerer, weil du hast ja da auch einfach länger Zeit. Das ist, beim Gewichtheben explodiert man und beim Radfahren lernst halt lange nicht nachzugeben. So. Und das ist, ich habe, meine Messlatte ist halt da sehr hoch von den Wettkämpfen im Gewichtheben, sagen wir mal so. Also mir hat das mental viel gebracht.
Beim Radfahren ist halt der Faktor, du darfst durchaus schlechte Phasen haben. Du kannst einmal einen Durchhänger haben, du kannst einmal vielleicht sogar schlecht ins Rennen reinkommen. Du hast genügend Zeit, um das wieder auszubessern oder um das vielleicht einfach auszusitzen und es wird dann eine Phase kommen, wo es dir wieder besser geht. Wenn du jetzt 61 Kilo in ein paar Sekunden Bruchteilen eigentlich nach oben reißen musst, hast keine Möglichkeit, einen schlechten Moment wieder gut zu machen.
Richtig, ja. Genau.
Das Trainingsregime der 2 Sportarten ist ja dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade wenn ich jetzt dran denke, allein an den Zeitumfang, der damit verbunden ist, also Ausdauersport oder Radfahren verbraucht sehr viel mehr Zeit im Training als Gewichtheben. Wie hast du das jetzt gehandelt, dann auch mit Familie? Wie viel Zeit hast du ins Training investiert?
Genau, also ich bin nach Keindorf habe ich beschlossen, also ich habe ja nach meiner ernüchternden Ausfahrt mit den 25 Kilometern, wollte ich einmal wissen, wie bin ich beieinander, herz-kreislauf-technisch, ich wollte das einfach wissen und bin durch Empfehlung nach Neunkirchen zum Trainingslab, zum Patrick, auch ein Patrick, da habe ich dort eine Leistungsdiagnostik gemacht und der hat mir dann genau Tipps gegeben, an was ich da arbeiten muss, was ich verbessern muss und so weiter. Und nach Keindorf habe ich dann ein Coaching in Anspruch genommen. Ich war halt immer der Typ, ich habe einen Trainingsplan gebraucht, auch beim Gewichtheben. Mir hat das sehr viel Stress weggenommen. Ich bin der Typ, wenn das da draufsteht, dann mache ich das, aber ich will mir keine Gedanken machen, obwohl ich vielleicht im Ausdauersport nicht, aber im Kraftsport traue ich mich behaupten, hätte ich sogar schon das Wissen, jemanden zu planen. Aber ich wollte mich nie selber planen. Ich wollte einen Trainingsplan. Ich bin halt der Typ. Und bin dann auch eben zum Patrick und gesagt, hey, kannst mich planen? Ich würde nächstes Jahr gerne das Race Around Niederösterreich fahren. Und das habe ich mir nach Keindorf dann eben zugetraut für das kommende Jahr. Und er war dann so lieb und hat das dann übernommen, meine Trainingsplanung. Und ich habe dann gestartet, glaube ich, es waren, glaube ich, 1,5-2 Stunden am Tag. Ich bin selbstständig, ich kann mir Gott sei Dank meinen Tag sehr gut einteilen, sonst würde das auch alles nicht so funktionieren. Ich habe in der Früh mein Training gemacht und wenn die Kinder in der Betreuung sind, in der Betreuung waren, nach wie vor mache ich das so und habe das Training sehr gut runtergebracht und ja, also es waren, glaube ich, 1,5-2 Stunden am Tag, es waren 10-14 Stunden die Woche. Also ich habe dann schon recht schnell eigentlich recht viel trainiert. Also ja, habe dann gleich Gas gegeben.
Jetzt erzählst du vom Gewichtheben und quasi von deiner ersten Karriere und jetzt vom Umstieg aufs Radlfahren und du hast immer Ziele gesetzt und du bist sehr zielstrebig. Hat es einmal Phasen gegeben, wo du Ziele nicht erreicht hast, wo es so richtig Rückschläge gegeben hat, wo es einmal so richtige, weiß ich nicht, Tiefs gegeben hat, die dir ein bisschen zweifeln haben lassen?
Ja, beim Gewichtheben ist mir das mal passiert, dass ich ein Radl gemacht habe bei einer Staatsmeisterschaft. Das war nicht schön. Also, aber ich finde, es ist wichtig und es gehört auch dazu, weil auch mit sowas umzugehen und einfach, okay, Hackerl drunter, es ist passiert, man kann es nicht ändern. Und ich mache es jetzt besser, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Es bringt nichts, dass ich mich da jetzt fertig mache. Und es ist auch im Leben so, es kommen immer wieder Rückschläge und es läuft oft nicht nach Plan. Aber ich finde, gerade aus den Dingen kann man so viel mitnehmen. Nicht nur aus Erfolgen, sondern auch aus einem Niederschlag, wenn es mal nicht so rennt. Es ist auch wichtig im Sport.
Ich finde, das ist überhaupt eine der wichtigsten Lektionen, die man im Sport lernt, oder gerade wenn man jung ist, oder gerade für Kinder auch, dass nämlich viel öfter eigentlich Misserfolge oder Rückschläge oder Niederlagen gibt, wenn man das jetzt so mit dem eigentlich unschönen Wort bezeichnen möchte, oder dass einfach andere besser sind und dass man sie vielleicht überschätzt hat oder dass die Umstände nicht so waren, wie man sie erhofft hat, und das zu lernen, es geht nicht immer, wie man es gern hätte, oder es geht eigentlich nur sehr selten so, wie man es gern hätte, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Schule, die man im Sport halt macht.
Finde ich auch, ja. Bin ganz deiner Meinung.
Jetzt haben wir ein bisschen komplett durcheinander gekommen.
Ja, es ist viel.
Ein bisschen kreuz und quer, aber eigentlich wollte man ja ein bisschen mehr übers Rennen sprechen. Jetzt haben wir ganz kurz über den Start gesprochen, dann über den Semmering und dann nix und dazwischen über alles mögliche andere. Vielleicht gehen wir nochmal, einfach auch für mich, weil ich das ein bisschen brauche, so ganz chronologisch das Rennen durchgehen, damit wir da jetzt nicht so viel lose Enden haben. Also ganz kurz vielleicht nochmal dein erstes Rennen. Also du hast ein Jahr mit Coach, mit Trainingsplan drauf hin trainiert. Was war deine Erwartungshaltung und wie ist es dann gelaufen?
Ja, also mir hat es einfach meinen Tagesablauf sehr erleichtert, eine Struktur reinbracht. Und ja, ich wollte einfach, ein Trainingsplan hat mir, das hat mir einfach wahnsinnig geholfen, da meine Schwächen zu stärken und einfach, ich meine, ich war auf einem wirklich niedrigen Level im Radfahren, ich habe da schnell mich gesteigert, aber es war einfach hauptsächlich für mich Struktur im Kopf, dass ich da weiß, was ich zu tun habe, und Ziel war einfach, das Rahn so schnell wie möglich durchzufahren. Und genau, also das habe ich mir eigentlich dann erwartet, dass ich das dann mit dem Plan hinbekomme.
Wie oft waren Momente, wo du vom Plan abgekommen bist oder wo ihr als Team und jetzt nur die Frage, wie viele Betreuer waren dann dabei beim ersten und beim zweiten Mal? Also wie oft habt ihr müssen improvisieren? Wie oft hat der Plan nicht funktioniert und was waren so die Momente, wo sind wir ein bisschen so auf der Kippe gestanden ist vielleicht?
Beim ersten Rahn bin ich ziemlich bis zur kalten Kuchel durchgefahren, bis dann die Hände einfach taub waren. Da habe ich dann gesagt, hey, ich kann nicht mehr schalten, ich kann nicht mehr bremsen, das ist gefährlich. Wir müssen eine Pause machen. Und da haben wir dann irgendwie versucht, meine Hände zu wärmen, und es war dann kaum noch möglich. Also es war dann echt ein bisschen ein Kampf. Aber sonst, eigentlich ist das erste Rahn sonst recht gut gelaufen für die Wetterverhältnisse. Und beim zweiten Rahn waren halt einfach, glaube ich, diese vielen Pausen, die dann, es war halt einfach noch schlimmer, das Wetter. Ich habe wirklich Pausen machen müssen in dem Fall. Also die haben mich gezwungen, einfach stehen zu bleiben und eine Suppe zu trinken, weil die gemerkt haben, mir ist kalt und ich bin nass. Und ja, das hat man halt ein bisschen reinpfuscht, die vielen Pausen. Aber was willst du machen? Es ist, ja, war notwendig.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen nachbohren. Ich habe einmal, es ist schon länger her, eine E-Mail gekriegt, da hat mir jemand gefragt, der wollte Race Around Austria Challenge fahren. Und das wäre für ihn das erste Mal, oder das war für ihn so die erste Teilnahme. Und da hat er ganz, ganz viele Fragen gehabt. Der Plan war halt extrem genau, also du wirklich so die Frage, wie kann ich mir am besten ausrechnen meine Marschtabelle, welche Geschwindigkeit ist realistisch, wie viel Durchschnittsgeschwindigkeit kann ich von Checkpoint 1 bis 2 bis 3 bis 4, quasi wovon kann ich ausgehen, wie viel Kalorien pro Stunde, wo soll ich am besten Rad wechseln, bei Kilometer 180 oder doch bei 179,5 oder so. Und das war wirklich so extrem detailliert, wo ich mir dann so gedacht habe, so zwischen den Zeilen, ich glaube, so ein exakter Plan ist gar nicht nötig oder gar nicht hilfreich beim ersten Mal, weil du weißt mal selber noch gar nicht, was wirklich so nötig ist. Man kann es auch überplanen. Wir haben gerade in einer der letzten Episoden mit Kurt Matzler geredet, dass Planen schon wichtig ist, weil der Prozess im Kopf einfach, dass man das alles durchdenkt, halt sehr hilfreich ist. Aber andererseits hat sich so auf einen exakten Plan festlegen, kann halt auch ein bisschen blockieren. Bist du eher jemand, der ganz genau plant solche Dinge, oder ein bisschen so mehr drauf losfahren und schauen, was kommt?
Ich bin eher drauf losfahren. Ich lasse das wirklich auf mich zukommen. Ich meine, grob die Ernährung natürlich, die Versorgung ist das Um und Auf bei den langen Sachen. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe die Ernährung noch immer nicht raus. Also ich habe immer noch das Problem, nach 13, 14 Stunden kriege ich diese blöden Gels nicht mehr runter. Ich musste jetzt wirklich was anderes probieren. Ich bin jetzt immer mit Gels gefahren. Bis 300 Kilometer, 400 Kilometer geht das ganz gut, aber dann fängt, ich kriege das nicht mehr runter. Und ich brauche aber den Zucker, sonst gehe ich ein und das ist klar. Und aber ich muss ehrlich sagen, so jetzt an sich, ich bin halt auch nicht der Typ, der alles exakt plant. Ich lasse das auch auf mich zukommen. Also ja, und wie gesagt, ich habe selber noch viel zu lernen. Also ja.
Ich habe dann auf jeden Fall damals auf dieses E-Mail zurückgeschrieben. Natürlich Fragen beantwortet, ganz klar. Aber dann habe ich auch noch ganz am Schluss wieder zugesagt, dass man halt einfach auch nicht unbedingt Angst haben sollte vor Fehlern. Weil das sowieso zwischen den Zeilen irgendwie gemerkt, dass da ganz viel Respekt dabei war. Man möchte es perfekt machen, man möchte auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Und deswegen so das ganz penibel planen, um jede Kleinigkeit zu vermeiden, die nicht perfekt ist. Aber es läuft halt nicht perfekt. Und du hast jetzt auch gesagt, Ernährung, du weißt ungefähr, wie es funktionieren sollte, aber in der Realität läuft es dann halt nicht so perfekt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht auf Perfektion hinarbeiten, weil die ist unerreichbar.
Mein Ziel ist, immer so schnell wie möglich durchzufahren, dass ich das so wenig wie möglich pausen, so schnell wie möglich, das ist immer mein Ziel. Ich bin beim Rahn die letzten 200 Kilometer mit Milchschnitten gefahren. Das ist sicher auch nicht optimal. Aber in dem Moment wollte ich das. Das war eigentlich für die Betreuer gedacht, aber ich habe ja nur noch Milchschnitten dann gegessen zum Schluss. Aber es hat funktioniert.
Das haben wir auch noch nie gehört, Flo, oder?
Nein.
Wir haben schon viele lustige Essensstrategien gehabt, aber Milchschnitten sind neu.
Ja, die waren schon weich und das hat gut geschmeckt und das ist runtergegangen.
Ja, Milchschnitten brauchst man nicht verkaufen, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, aber was ich nicht verstehe, sind Mentos, das wird ich nicht.
Mentos, okay.
Das wird ich nicht machen.
Ja, und was auch so beliebt ist, sind Gummibären, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
Nein, ich auch nicht.
Von Kind auf, alles was so Gummizeug, wie wir sagen, so Überbegriff, geht gar nicht. Und wenn es dann noch, wie beim Flo, in Rumänien im Ziel vom Transcontinental so ein, weiß ich nicht, der ganze Top-Tube-Bag war quasi ein zusammenpickter Klumpen, oder? Das waren so ein halber Kilo Gummibären in einem Monoblock verschmolzen. Absoluter Horror für mich.
Du hast jetzt bis zweimal am Rand teilgenommen, jetzt direkt da in Kroatien. Hast du jetzt heuer noch was vor oder hast du irgendwelche langfristigen Ziele, die du da jetzt angehst oder lass das einfach mal auf dich zukommen?
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Ziel gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst, das kommt ja von Keep Going und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar, du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig, du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser, es wird niemals einen Plastikgeschmack geben, es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Ich möchte heuer auf jeden Fall nochmal Istrien fahren. Das bin ich letztes Jahr schon gefahren. Extrem cooles Rennen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch vielleicht die Zeit vom letzten Jahr schlagen. Wäre cool. Und nächstes Jahr auf jeden Fall das Rahn. Auf jeden Fall. Und ein ganz großes Ziel wäre natürlich mal das Rad zu fahren. Also das rund um Österreich. Ist natürlich vom Organisatorischen her auch mit den Kindern natürlich wesentlich aufwendiger. So 24-Stunden-Rennen kann man auch gut mit den Kindern einfach planen und organisieren. Ja, aber würde auf meiner Liste stehen auf jeden Fall, ja.
Man, immerhin ist es rar in den Sommerferien, also das ist zumindest
ja,
schon...
Ja, stimmt. Stimmt, im August, ja.
Ja, das heißt, du wirst weiterhin sehr konsequent trainieren und dann schauen, was sich im Zeitplan vereinbaren lässt.
Genau, also das ist mal der Plan, auf jeden Fall. Dranbleiben, weitermachen und dann einfach schauen, was noch geht.
Ich habe eine Statistik herausgesucht, gell, vom RAN dieses Jahr. Es hat genau exakt eigentlich dem entsprochen, was zum Beispiel auch beim, ich glaube, Race Across America hat 50% Finisher-Quote, so über die Jahre hinweg historisch. Und heuer waren 24, die es geschafft haben und 24, die es nicht geschafft haben. Also genau die Hälfte haben aussteigen müssen. Und es war höchstwahrscheinlich ganz, ganz stark vom Wetter abhängig, weil das ist für so eine Distanz schon eine extrem hohe Ausfallsquote.
Ja, ich verstehe es auch. Also ich habe jeden verstanden, der gesagt hat, er hört auf. Also wirklich, vollstes Verständnis.
Das heißt, ran fährst du so lang, bis du mal schön Wetter hast. Kann man so sagen?
Das wäre ein Genuss, ja.
Ich glaube, ich habe es bei 3 Teilnahmen schon, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob es einmal durchgehend ganz schön war. Auf jeden Fall, wie sicher einmal jeden Streckenabschnitt einmal gesehen, wo es trocken war. Aber das hat 3 Teilnahmen braucht, ja.
Außer Istrien fährst du vielleicht auch andere Radmarathons noch oder jetzt nur mal?
Ja, also ich werde das spontan entscheiden. Ich habe auch vor, so mal ein kleines Zeitfahrrennen noch zu fahren heuer. Einfach spontan. Also Istrien ist jetzt mal das nächste große Rennen, was am Plan steht und sonst. Ich habe eigentlich vorgehabt, das Race Across the Alps zu fahren. Das wäre auch so auf meiner Liste, nur es war ein bisschen zu motiviert geplant. Es wären 3 Wochen und ich glaube, das ist mir zu knapp. Ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich das wahrscheinlich auslasse, weil es bringt nichts. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, es geht in Tirol los und die Kinder müssten wir von der Schule zu Hause lassen, 4 Tage schauen, dass wir wen für die Kinder bekommen. Und es wäre ein wahnsinniger Aufwand für das, dass ich jetzt nicht mehr so dieses Feuer spüre. Also es ist einfach, die 2 Rennen haben mir viel Kraft gekostet, es war anstrengend, auch das Wetter beim Rahn und jetzt 24 Stunden am Zeitfahrrad. Ich habe mich da ein bisschen überschätzt bei der Planung und ich glaube, es macht Sinn, da jetzt einmal wirklich Pause zu machen, natürlich weiterhin zu trainieren und keine Frage, aber jetzt mal ein bisschen mit Rennen zu pausieren und dann dafür Istrien dann anzugehen im Herbst.
Also wenn die 2 Rennen so knapp hintereinander waren, dann hast du noch gar nicht richtig Zeit gehabt für den Post-Renn-Blues, der wird jetzt auch noch kommen und dann wirst du dann noch weniger vorstellen können, in 3 Wochen wieder in Nauders am Start zu stehen.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Kennst du die Strecke vom Race Across the Alps? Also kennst du die Pässe, die dort gefahren werden oder einen Teil davon?
Ich habe mir es angeschaut, extrem geil, urspannend, ist sicher eine Mörderstrecke und ich will mich auf das richtig freuen. Also das ist wie aufs Rahn, auf das fieber ich ja immer hin, weil das ist das erste Rennen und da kann ich schon immer warten zu starten. Da bin ich schon richtig überfreudig und das spüre ich jetzt nicht so und das bringt dann nichts. Also das Rennen, das entweder muss ich dann wirklich das Rahn auslassen und nur das fahren. Also, aber beides ist einfach das. Einfach diese Motivation ist so da und das bringt dann nichts. Aber das Rennen an sich ist sicher mega. Also fahre ich auf jeden Fall mal, schauen wir mal wann, aber wird sicher passieren.
Du, ist glaube ich auch die Chance größer, dass man gutes Wetter hat, obwohl es halt hochalpin ist, gell? Und 2758 ist glaube ich Stilsee auch, also da kann es schon echt auch bitter sein da oben. Aber da ist gar nicht so oft schlecht im Sommer, wie man glaubt. Also wenn es Niederösterreich überstehst, wird das Wetter beim Radler auch möglich sein, ja.
Ja, vor allem Bergfahren, das ist halt voll meins. Also ich glaube schon, dass ich da auch vom Gewichtthema ein bisschen profitiere. Also ich habe wirklich starke Haxen. Klar, Herz-Kreislauf-System, der Puls, der ist noch immer sehr hoch und so. Also da gibt es noch viel zum Anpassen in meinem Körper. Aber ich bin halt klein und leicht. Also ich bin 1,54 und habe gerade circa 50 Kilo. Und das ist natürlich für den Berg sehr vorteilhaft und ich fahre auch sehr gern Berg. Also es macht mir irre viel Spaß. Also das ist, glaube ich, genau meins.
Wenn du im Burgenland lebst, hast du da viel Berge zum Trainieren.
Ja, wir fahren gerade viel Geschriebenstein. Das ist unser Hauptberg jetzt. Also ja, aber dafür gibt es irre viele coole Radwege, was ich super finde, weil das hat mich schon ein bisschen genervt. Auf der Straße fahren, die Autofahrer, es ist halt manchmal echt mühsam. Und da, ich habe jetzt ein Gravelbike zugelegt, letztes Jahr im Herbst. Ich bin auch heuer beim Wörthersee Gravelrennen mitgefahren, die große Strecke. War auch ganz was anderes für mich. Also 5,5 Stunden andrucken, das ist wieder ganz was anderes. Aber ich habe ein Gravelbike zugelegt und jetzt fahre ich jetzt auch viel Radwege. Und das ist da im Burgenland halt schon cool. Also da gibt es wirklich viele coole Radwege und auch die Bucklige ist nicht weit. Also es gibt schon ein paar Höhenmeter auch, Hügel halt, aber ja, richtige Berg gibt es halt da wirklich nicht, das stimmt.
Also ich habe gerade in Sachsen wieder erlebt. Es sind viele kleine Anstiege geben in Summe ordentlich Höhenmeter. Und wenn man schnell genug fährt, dann wird es auch richtig anstrengend. Und ich glaube, um lange Berge gut zu fahren, muss man nicht immer nur lange Berge trainieren. Also jetzt rein von der Leistungsfähigkeit her, da geht es halt viel ums Verhältnis von Kraft zu Gewicht. Und das scheint bei dir wirklich gut zu passen.
Ich hoffe.
Kurzer Cut.
Ja. Kurze Nachdenkpause.
Hast du noch was? Schreib's.
Ja, ihr noch.
Eine Notizen.
Ja, auf die Notizen jetzt haben wir so viel, aber so zwei Fragen habe ich noch.
Ja.
Und ja, Flo, du?
Ja. Willst du beide selber stellen? Dann
ja, lass mich die eine stellen, mit der fange jetzt an und dann hätte ich mir noch gedacht, so die schönsten Momente beim Run und ich glaube, so die schwierigsten haben wir eh schon gehört.
Ja, passt.
Conny, hast du noch was wir ansprechen wollen?
Flo, wie geht's dir mit Kind?
Ja, puh. Nein, es ist super, sie ist so brav, wir haben so ein Glück mit ihr. Sie ist wirklich ein Engel, sie ist wirklich brav. Wir können uns nicht beschweren, also was super. Ich da aus meinem Umfeld mitkriege. Aber es ist halt auch ein sehr braves Kind, anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, sie ist halt anders, gell? Sie ist eine Umstellung. Aber von 0 auf 1 ist das Schlimmste und dann geht's dahin. Dann ist kein Problem mehr.
Das sagen alle, wir sind gespannt. Wir lassen es auf uns zukommen. Gut, dann machen wir weiter, Straps.
Conny, jetzt hast du eigentlich schon ein paar Pokale, Medaillen oder Trophäen in deinem Regal stehen. Also du hast zweimal das Rennen gewonnen, jetzt die EM im 24-Stunden-Rennen in Kroatien. Was hat das für einen Stellenwert für dich? Ich meine, ist das sowas, was du sagst, hey, das ist für mich total ein großer Antrieb, Erste zu werden? Oder sind das einfach so schöne Nebenerscheinungen und eigentlich ist das, was die richtig zum Radlfahren begeistert, so das Spüren, dass du trainierst, dass du an dir arbeitest, dass du irgendwie schöne Erlebnisse hast, dass du Struktur in deinem Tag hast und dass du einfach so die kleinen Schritte genießt, die man jeden Tag macht, wenn man an sich arbeitet. Oder ist schon so, dass du sagst, ich trainiere das, was am Plan steht, damit ich dann einen Erfolg haben kann?
Nein, ich meine, der Erfolg ist natürlich mega und gibt einen extrem viel und ist cool, aber das Wichtigste ist einfach für mich, ich gehe meine Grenzen und ich verschiebe meine Grenzen und ich sehe auch, was ich erreichen kann, wenn ich halt einfach konsequent trainiere. Und ich finde das extrem spannend und das motiviert mich einfach. Ich möchte einfach selber wissen, was geht da noch und ja, und Erfolg ist natürlich schön. Also das ist dann noch das i-Tüpfelchen, aber mir geht's einfach darum, mich selber zu verbessern, meine Zeiten zu verbessern, schneller sein als letztes Jahr. Was kann man noch rausholen? Was kann man noch in der Muskulatur verändern? Vom Kraftsport halt zum Radsport. Also das ist ja eigentlich komplett, meine Muskelfasern sind ja komplett anders ausgelegt. Ich finde das selber spannend. Das ist ein Selbstexperiment eigentlich für mich, was da noch geht. Und ja, der Erfolg ist natürlich cool, aber um das geht's mir jetzt nicht grundsätzlich. Also das, ja.
Ist auch, glaube ich, wäre auch eine schwierige Motivation, sagen wir, in dem Sport, weil der Erfolg halt von so vielen Faktoren abhängt, auf die man nicht immer Einfluss hat oder Einfluss nehmen kann. Deswegen finde ich, ist das genau die richtige Einstellung.
Wir haben jetzt vor allem, es wird dann oft vieles im Nachhinein vielleicht so nicht wertgeschätzt, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt den Erfolg nicht gehabt und plötzlich schaust du dann zurück und denkst, so, das Training war blöd und irgendwas habe ich falsch gemacht und in Wirklichkeit stimmt das halt alles nicht, weil du hast ja trotzdem die Erlebnisse gehabt und an die gearbeitet, die positiven Dinge sind ja trotzdem da und ob jetzt dann der Erfolg kommt oder nicht, darf dann nicht rückblickend irgendwie quasi dich schlecht über Dinge denken lassen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Man nimmt ja durch den Sport so viel mit in den Alltag. Der Sport gibt mir halt einfach sehr viel. Den Ehrgeiz, man nimmt die Disziplin auch mit in den Alltag. Ich glaube auch, dass die Kinder viel davon profitieren. Man lernt auch, also gerade mit Sport und Kindern, man lernt halt dann auch Prioritäten zu setzen. Man hat halt nicht Energie unbegrenzt. Es ist so, gerade eben mit Familie, Job, Sport und man wird dann auch sehr man lernt einfach da Prioritäten zu setzen und auch Dinge aus dem Leben zu streichen, die einem nichts bringen, also keine mehr Energie nehmen als geben. Und wir sind zum Beispiel jetzt im Februar ins Burgenland umgesiedelt mit 3 Kindern. Das war ein extrem mutiger Schritt, aber ich bin mir sicher, ohne den Sport hätte ich mich das nicht getraut, weil ich habe da irgendwie gelernt, auch durch den Sport, ein Vertrauen in mich zu entwickeln und in mein Bauchgefühl und es war die richtige Entscheidung und wir sind urglücklich, dass wir es gemacht haben und mit den Kindern ins Burgenland gegangen sind. Die haben sich super integriert. Wir können ihnen ein Landleben ermöglichen. Es ist wunderschön da und das war immer ein Traum und wir haben uns das getraut und ich glaube schon, dass das auch viel durch den Sport kommt. Sonst hätte ich vielleicht den Schritt gar nicht gemacht.
Sehr schön, ja. Wir haben jetzt viel gehört über die schlechten und zachen Momente bei deinen Randteilnahmen, aber war weiß es selbst, es gibt nicht nur die schlechten Momente. Was waren so die absoluten Highlights bei deinen 2 Teilnahmen?
Also das absolute Highlight ist immer dieser Teamzusammenhalt, die Gruppe, die Crew, die Vorbereitung, die Vorfreude. Und ich finde es so cool, dass auch, es sind ja auch viele von meinem Team dabei, die überhaupt keinen Bezug zum Radsport haben, aber die dann trotzdem so begeistert sind, einfach da was durchzuziehen, obwohl man in manchen Momenten glaubt, es geht nicht mehr. Und mein Bruder zum Beispiel, der hat mich betreut, zweimal als Fahrer, der war zweimal Fahrer, und der hat zu mir gesagt, Conny, ich habe keine Ahnung vom Radfahren, aber es ist urgeil, was du machst, und ich verstehe, warum du das machst. Also das Gefühl, wenn du da das schaffst, das ist ja ein Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch schon meine Mama so begeistern können für das. Und die ist auch absolut unsportlich. Die finden das halt einfach cool, dass man da einfach reinbeißt und macht. Und es ist schön, wenn man Leute da auch mitreißen kann, die überhaupt keinen Bezug haben. Und das sind für mich so schöne Momente, wenn man da jetzt auch bei der Europameisterschaft der Zusammenhalt, ich habe, der Kurt und der Tom sind auch gestartet, war auch urspannend, extrem coole Erfahrung, die 2 zum Kennenlernen, auch was die zum Erzählen haben und sich da auszutauschen, urcool. Es ist das Langdistanzfahren, also die Langdistanz und das Ultra, das ist einfach so eine coole Community und so nette Leute, alle sind so hilfsbereit und man hilft zusammen und es ist so eine kleine Bubble und das ist wie beim Gewichtheben, das war damals auch so, ich mag das, das ist so familiär und es macht einfach Urspaß und das liebe ich beim Rahn, das ist so ein einfach cooler Zusammenhalt. Ja, das ist eigentlich das Schönste.
Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Also wenn es nicht so wäre, hätte ich auch nicht dreimal dran teilgenommen.
Und ich glaube, viel schönere Abschlussworte können wir gar nicht finden, oder? Nicht einmal der Flo, der so eloquent ist.
Ja, also danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, dass du das mit uns geteilt hast und wir werden es natürlich weiter verfolgen und schauen, wohin es dich noch verschlägt und was deine nächsten Projekte oder Rennen sein werden.
Ich sag vielen Dank für die Einladung. Es war echt eine große Ehre, dass ich da sein hab dürfen.
Ja, vielen, vielen Dank und gute Fahrt weiterhin und vielleicht sehen wir uns dann auch mal bei einem der nächsten Rennen. Würde mich sehr, sehr freuen.
Würde mich sehr freuen.
Ciao.
Tschüss.
Werbung. Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.